Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 gewinnt das Auswärtsspiel um 1. FC Magdeburg letztlich wahrscheinlich zu hoch, dennoch nicht unverdient, wenn auch nicht in der Höhe. Mit 13 holt damit Sieg 1 in der selbst ausgerufenen Crunchtime und wir können darauf zurückblicken und dann auch starten und vorausblicken auf die nächste Runde in der Crunchtime. Ich sage das nur, weil André diesen Begriff so gerne hört. Also in der Crunchtime, nämlich das Heimspiel gegen Schalke 04, das ausverkaufte Heimspiel gegen Schalke 04 steht vor der Tür. Sonntag ist es soweit. Und damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und heute mit dabei wieder Dennis. Hi Dennis.
Schönen guten Abend, Tobi. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Meine Freude ist nicht minder. Und André ist auch dabei. Ich habe ihn ja fast schon angekündigt. Hallo André.
Einen wunderschönen und auch ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich hoffe, ihr könnt mich in eine Richtung ziehen. Ich weiß echt nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll, ob des Spiels gegen Magdeburg.
Oh, das ist interessant. Da fängst du gleich gut an. Gucken wir mal drauf. Am Ende, wie gesagt, steht ein 13-0 auf der Anzeigetafel. Wir müssen aber ehrlicherweise sein, dass bis 5 Minuten vor Abpfiff oder beziehungsweise 5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit 96 nur mit 1-0 vorne gelegen ist und das dann doch irgendwie ein enges Spiel war. Zumindest bis zur Schlussphase, aber vielleicht muss das Spitzenteam auch nicht mehr machen als das und dann am Ende eiskalt zuschlagen. Nun ja, die Startaufstellung war jedenfalls überraschend für mich. Unser Trainer Dennis hat sein 4-4-2, sein System der Rückrunde, groß einstudiert im Trainingslager und verfeinert und getuned in jedem Spiel. Man merkte, wie die Feinabstimmungen immer besser wurden. Und plötzlich, Dennis, da haben wir eine Dreierkette. Und spielen mit Moroja rechts, der Wiedergenesene, und dem links auf der Schiene. Ich war zumindest überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ein bisschen überrascht war ich tatsächlich auch, weil Stefan Leitl ansonsten immer eigentlich eher dafür bekannt ist, dass er an Systemen festhält, sehr lange. Aber er hat jetzt ja auch nochmal deutlich gemacht, dieses ganze Systemgelabere und so, das geht ihm auch alles zu weit und so. Es ist letztlich... Es kommt nicht drauf an, ob man mit Viererkette spielt, mit Dreierkette, mit Fünferkette. Ich glaube, er hat auch lustigerweise noch Schneekette gesagt. Egal. Es kommt drauf an, wie die taktische Ausrichtung ansonsten ist und wie man gegen den Gegner spielen will, wie man gegen den Ball spielen will. Ich war auch überrascht, aber grundsätzlich ist es ja auch etwas, was wir uns immer gewünscht haben, dass wir nicht nur einen Plan A haben, sondern auch einen Plan B. Und ich weiß gar nicht, war das mal André Breitenreiter, der sich immer auf den Gegner eingestellt hat?
Absolut, ja.
So ein bisschen hört sich das so an, als würden wir das jetzt für die Crunch-Time, ich möchte es auch mal sagen, kenne ich sonst nur aus dem Basketball, dass wir das für die Crunch-Time auch vorhaben, dass wir nämlich jetzt gegen Schalke auch wieder ganz anders spielen werden.
Vielleicht auch gezwungenermaßen, weil Yannick Dem hat die 5. gelbe Karte bekommen. Spieler des Spiels, höchstwahrscheinlich tolles Spiel auf der linken Schiene. Letzten Endes wirklich mit seinem ersten Tor für Hannover 96. Tolle Toreneinlage, André. Also doch eigentlich taugt das nur für Begeisterungsstürme.
Ich habe ja eben gesagt, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich lasse mich aber heute versprochen von euch beiden überzeugen. Ich bin froh über den Sieg. und die 3 Punkte. Ich bin froh über die Höhe des Sieges, ob verdient oder nicht verdient, ist erstmal egal. Denn für das Torverhältnis kann das ja durchaus nochmal eine ganz interessante Geschichte werden. Und ganz ehrlich, ich ärgere mich aber auch, und zwar ärgere ich mich, haben wir aber in den letzten Wochen schon besprochen, müssen wir jetzt sicher nicht episch nochmal darlegen. Ich ärgere mich, Osnabrück, Düsseldorf, Wien, Wiesbaden, Kaiserslautern und ich könnte immer noch im Strahl kotzen. Aber haben wir abgehakt, deswegen, ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung es geht. Zur Aufstellung wollte ich sagen, ich wurde hier schwer verprügelt, verbal, ja, als ich ja mal in den Raum geworfen habe, mit der Dreierkette zu spielen. Nein, nein, nein. Und ich verstehe tatsächlich, ich fand's gut,
aber nicht vor Magdeburg. Das hast du irgendwann mal immer wieder reingeworfen.
Ja, ich habe nie wieder getraut, mich dazu zu äußern. Nie wieder.
Jetzt tust du so.
Dabei,
vor einem halben Jahr.
Vor Hamburg oder so hat er das
gesagt. Ja, wirklich, oder?
Na, das war danach. Aber ist egal. Also ich finde die Dreier- bzw. Fünferkette durchaus
ein interessantere
System. Jedoch muss ich ganz klar sagen, die Begründung von Leitl finde ich komisch. Aber, also beziehungsweise die Argumentation Schneekette und so weiter. Dennis hat es gerade gesagt, weil natürlich willst du gegen den Ball spielen. Dafür ist die taktische Ausrichtung egal. Es ist aber doch nicht egal, welches Personal auf dem Platz steht und wie die angeordnet sind. Also eine Raute ist doch ein ganz anderes System tatsächlich jetzt, wie wenn du über die Schiene mit 3 Innenverteidiger spielst und 2 Außenverteidigern. Also das, was er da auf der Pressekonferenz erzählt hat, habe ich nicht verstanden. Es hat aber gut funktioniert. Und für mich gehören 2 Dinge dazu. Rückkehrer, Moroja, Top-Spiel. Du hast eben gesagt, dem wäre für dich Spieler des Tages. Für mich war es Moroja nach so langer Verletzungspause, so ein Einstand. Boah, Hut ab. Und Vogelsammer, Tresoldi vorne drinne stark.
Ja, absolut, kann ich nicht anders sagen. Und Max Christiansen rückte plötzlich in die Startelf, Dennis. Der Trainer hat es begründet mit, er wollte mehr Körperlichkeit, beziehungsweise hat eigentlich der Kommentator gesagt, dass es daran liegt, dass Christiansen mehr Körperlichkeit bringt. Gut, das 6 Minuten gelbe Karte kriegen, ist dann auch irgendwie Körperlichkeit.
Mehr Körperlichkeit wäre, wenn wir eingewechselt worden wären, Tobi.
Aber ja, von der Masse, ja.
So, genau. Würden die anderen auch Angst haben, wenn wir hinterher
kommen? Sicher.
Egal, ganz anderes Thema.
Wenn wir ins Laufen kommen oder rollen.
Wenn wir ins Laufen kommen, weil dann ist vorbei. Ich habe mich echt gewundert. Also, sagen wir es mal so. Nein, also nach dem Test gegen Bremen war ja fast klar, dass er Christiansen bringen wird, weil er will ihn auch bringen und ich kann das auch verstehen. Er wollte den Spieler haben. Absoluter Wunschspieler und wenn der mal in Form kommt, dann muss er den auch pushen, weil ansonsten ist das natürlich auch ein Stück weit ein Flop, der auf seine Kosten gehen würde. Das heißt, absolut. Leitl wird ihn jetzt auch häufiger einfach bringen, soweit er irgendwie fit ist. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil der Spieler hat ja, ich glaube, gleich in der 5. oder 6. Minute eine gelbe Karte bekommen, also so in alter Kunze-Manier letzte Saison, also Kunze letzte Saison. Und da habe ich so ein bisschen Angst gehabt, weil auf der Position und so wie der eigentlich immer hingeht, dachte ich mir, wow, ob der das Spiel tatsächlich durchspielen kann. Aber er hat sich dann zusammengerissen und es hat immerhin einigermaßen funktioniert. Ich gehe davon aus, der hat sich da jetzt erstmal festgespielt, oder? Also.
Ja, ich glaube auch, dass er sich festgespielt hat. Ich teile das vollkommen, was du gesagt hast. Wunschspieler von Stefan Leitl. Liebe Grüße übrigens an Max Besuschkow, also Wunschspieler von Stefan Leitl und
Boah, das ist böse jetzt, ja.
Und somit natürlich dann auch irgendwie ist er in der Bringschuld dann auch. Also die gelbe Karte war natürlich unglücklich und man konnte böse ahnen, da hast du völlig recht, Dennis. Dürfen aber auch nicht verschweigen, dass er immerhin eine Vorlage gegeben hat. Und da muss ich sagen, das sind dann Pässe, ich will jetzt Kunze nicht kleiner reden, André, aber für mich sind das dann Pässe, die spielt ein Fabian Kunze nicht. Der würde im Zweifel abschließen. In der Szene hat Christiansen gutes Auge bewiesen, den Pass im richtigen Moment gespielt, wurde dann natürlich auch mustergültig von meinem Spieler des Spiels abgeschlossen.
Ich habe ja tatsächlich die völlig absurde Theorie, dass der Leopold der bessere Defensivarbeiter ist als der Kunze. Der Kunze macht es nur spektakulärer, weil er irgendwie wild durch die Gegend krätscht. Aber auch in Kopfballduelle sehe ich Leopold häufiger. Und das schafft für Christiansen, glaube ich, ein bisschen offensiveren Spielraum. Und den kann Kunze tatsächlich nicht so oder konnte ihn bis jetzt zumindest nicht so zeigen. Also ich glaube auch, dass Christiansen für den Offensivgedanken, für das Spiel nach vorne, der wichtigere Spieler ist. Ja, und defensiv stabil standen wir ja. Das macht wiederum die Dreierkette aus meiner Sicht auch aus. Denn da haben wir mit Neumann, mit Halste und auch mit RB also da würde ich behaupten, die drei besten Innenverteidiger der Liga.
Oha.
Ja, doch. Und dementsprechend, also das ist schon eine starke Geschichte. Und es ist ja natürlich bei diesen Spielen, es ist ja auch immer knapp zweite Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen und so. Qualität ist ja nicht so wirklich. Was mir halt aufgefallen ist, im Vergleich zu den letzten Spielen gegen Magdeburg, wo wir ja nicht immer so ganz gut aussahen, ich erinnere mich an das Heimspiel-Debakel.
Ja gut, letzte Saison da 4-0 gewonnen, ne? Ich weiß nicht, also.
Ja, dort ja, aber wir haben ja auch mal ein schlechtes Heimspiel gehabt. Und bei beiden Spielen, bei beiden Siegen, die wir gemacht haben, ist mir Folgendes aufgefallen. Die haben zwei Spieler, einmal den Attic und einmal den Ito. Der Ito wird immer eingewechselt und wenn der eingewechselt wird und uns da auf links komplett auszaubert, verlieren wir. Der ist auch eingewechselt worden, hatte zwei, drei gute Aktionen zu Beginn. Danach kam nichts mehr von dem, der war komplett kaltgestellt. Das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte. Und der Attic, war mein Eindruck, von Anfang an, schon beim Warmmachen und beim Anstoß, war der gefühlt auf 180, war da nur am Rumgestikulieren, am Rumschreien und so weiter und so fort. Und da hat er sich wohl so verausgabt, dass der in Zweikämpfen super schlecht aussah. Wir haben jeden Zweikampf gewonnen gegen den. Und wenn du den aus dem Spiel nimmst, ist Magdeburg tatsächlich relativ wenig wert. Und das haben wir taktisch gut gemacht und dann auch auf dem Platz gut umgesetzt. Also Hut ab, das war okay.
Kann ich teilen, zumindest was die ersten 45 Minuten angeht. Wir hatten da ja auch ein, zwei Chancen. Um dann am Ende hätten wir auch vielleicht mit 2-3-0 in die Kabine gehen können. Das haben wir aber nicht geschafft. Und dann rächt sich das ja manchmal.
Ist gerade der Kühlschrank umgefallen, Tobi?
Ja, das ist der Kühlschrank umgefallen, der hier immer noch steht. Das will ihn ja keiner. Es rächt sich manchmal dann schon, wenn man die Chancen selber nicht macht. Und wir müssen eins sagen, das war dann auch schon eine heiße Phase. Ja, so zu Beginn bis Mitte der zweiten Halbzeit. Ich erinnere mich da an zwei Aluminiumtreffer, beide hätte Zieler im Leben nicht gehalten. Also völlig ausgeschlossen. Und da kann es dann auch schnell mal 1-1 oder sogar 2-1 für Magdeburg stehen. Und das ist dann auch der Grund, warum ich sage, letztlich vielleicht dann doch ein Tor zu hoch, weil wir zumindest in dieser Phase, ich sag mal so 45. bis 65. Minute, vielleicht bis 70. Minute, nicht so souverän gewirkt haben und ich tatsächlich nur darauf gewartet habe, so ehrlich darf ich sein, dass es wieder läuft, wie es manchmal bei 96 eben läuft. Dass wir einen Ausgleich kassieren und am Ende vielleicht sogar noch die Niederlage einstecken müssen, Dennis. Oder habe ich das dann zu schwarz gesehen und hätte mehr Vertrauen haben sollen auf unsere letzten, dann mit Nachspielzeit, 7, 8, 9 Minuten?
Du bist zu Hannöversch, selbst in der Diaspora bist du noch voll auf Understatement, ne? Also zu hoch gewonnen und so. Nein, genau richtig. Von rechts wegen hätten wir ja auch in der ersten Halbzeit noch ein Tor schießen können. Insofern hat sich das vielleicht auch ausgeglichen. Im Übrigen auch über die Saison hinweg. Was haben wir da schon für Torchancen auch liegen lassen? Aber na klar, war da Glück mit dabei. Aber André sagt das ja auch zu Recht. In dieser zweiten Liga entscheidet sich wahnsinnig viel mit über das Glück. Das ist mit eingepreist, ob wir das wollen oder nicht. Und in dem Fall haben wir das Glück aber auch einfach mal auf unsere Seite gezwungen und finde dann auch zu Recht das Spiel gewonnen in der Höhe. Ja, ich freue mich einfach für Teuchert, dass er da auch nochmal ein Tor aus dem Spiel heraus gemacht hat. Es wird leider nichts daran ändern, dass er wahrscheinlich wieder von der Bank kommen wird. Aber das ist ganz gut und ich habe viel mehr Angst nach dem nächsten Spiel. Weil ich glaube, dann sind wir alle komplett angezündet, wenn wir Schalke weggefiedelt haben. Aber darüber, ich möchte nicht vorgreifen.
Ja, das war nur leicht vorgegriffen, möchte ich sagen. Aber damit hat er einen ausgeschlagen, Dennis, nämlich André, dein Spieler des Spiels. Es ist manchmal nicht nur Glück, es sind auch Einzelaktionen. Und genau eine solche Einzelaktion ist es dann gewesen. Seymour Royer, der dann von rechts in den Strafraum hineingeht. Ich durfte in manchen Spielberichten lesen, er ließ die Magdeburger stehen wie Fahnenstangen. Und schloss dann überlegt ab. Das war eine gute Einzelaktion. Und ich glaube dann, also wenn du das mit Glück meinst, wäre ich bei dir. Weil es ist dann nicht immer Glück, aber es muss dann doch dieser eine Spieler sein, der diesen einen Moment hat, der dann manchmal den Unterschied ausmacht.
Aber exakt diese Spieler haben wir ja. Und wir haben zwar mit Köhn noch einen verloren, aber wir haben diese Spieler. Wir erinnern uns an Teuchert's Distanzschüsse in den Winkel, in den Knick. Wir erinnern uns jetzt von mir an diesen Lauf von außen einmal durch und dann reingeschoben vom Moroja. Also wir haben diese Spieler, ja, aber es kommt mir natürlich viel zu wenig in der Saison, weil nochmal die Spiele Düsseldorf, Wien, Wiesbaden, Osnabrück, Kaiserslautern, da hätten wir diese Momente auch gebraucht und da kamen sie nicht. Jetzt kann man Glück oder Pech sagen, Qualität, nicht Qualität, ist egal. So, aber spannend ist ja Folgendes. Wir haben an diesem Wochenende zwei Dinge geschafft. Einmal haben wir auswärts gewonnen, das ist immer ganz gut, sind oben nochmal wirklich auf Tuchfühlung rangekommen. Ob sich das am Ende verstetigen wird, sehen wir. Und ganz wichtig, die Amas haben gewonnen. Das ist ja für Hannover 96 für das Wochenende extrem wichtig. Und genau, das nächste
wir
das Wochenende.
Ruhig im dritten Teil. Machen wir ruhig im dritten Teil dann.
Und wenn wir jetzt in das nächste Wochenende schon mal gehen, also gegen das Schalke-Spiel, wo wir gleich nochmal zukommen, auch das ist ja etwas. Leute, ganz ehrlich, besser kann es doch nicht sein. Ich weiß, wir haben das Potenzial zu verkacken, aber Stadion ist voll. Wenn wir gegen Schalke gewinnen,
ja, aber André, lass uns das auch gleich mal machen. Dran. Bitte und lass uns das kurz.
Ich will nur einen Satz noch dazu, weil dann ist es weg. Und wenn wir verlieren sollten, ist immerhin Schalke vor Braunschweig. Das ist doch auch wichtig.
Oh, okay, dann ist das eine schöne Überleitung. Und das heißt, wir wollen im Zweifel dafür sorgen, dass Schalke vor Braunschweig ist. Oder wollen wir vielleicht doch gucken, dass wir unsere eigenen Punkte holen? Naja, das werden wir gleich besprechen. Aber wie gesagt, das machen wir dann auch erst gleich nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über das 3:0 beim ersten FC Magdeburg, ob zu hoch oder nicht. Dennis hat ja recht, Hauptsache gewonnen. Und dann ist es am Ende auch verdient, denn wir haben drei Tore gemacht und der Gegner hat keins gemacht. Wie kann das unverdient sein? So, denn beim Fußball geht es immerhin darum, nicht 80 Torschüsse zu haben, sondern die Bälle auch ins Tor zu bringen. Schalke 04, kommender Gegner. Eine Traditionsmannschaft am Boden, möchte ich sagen. Nur noch zwei Punkte vor der Abstiegszone. Das ist also schon eine ganz brenzliche Situation da in Gelsenkirchen. Glaube ich, an sich eine gute Mannschaft, die da zusammen haben. Aber was ist denn da los? Also wir erinnern uns daran, nach ihrem letzten Abstieg eine schlechte Hinrunde gehabt, wo wir auch schon alle gesagt haben, oh Gott, Schalke geht jetzt hier ab. Am Ende haben sie eine Serie hingelegt und sind dann letzten Endes noch aufgestiegen. Gut, das war nicht sehr nachhaltig. Und jetzt kämpfen sie tatsächlich, so muss man sagen, gegen den Abstieg. André, was macht das mit dieser Region Gelsenkirchen? Das Stadion ist immer voll. Es gehört zu den Top 5 der 15 meistbesuchten Stadien in den ersten beiden Ligen. Übrigens, in dieser Statistik sind mehr Zweitligisten als Erstligisten. Also André, das ist eine Region, die hinter diesem Verein steht. Das ist Kult, wenn man so will. Das ist Tradition. Geht das jetzt kaputt? Also ich meine, so einen Abstieg werden die da wohl nicht überleben.
Der Abstieg wäre dann ja nur sozusagen der Eisberg, den man dann gerammt hätte, aber der Eisberg ist ja unter Wasser schon längst aufgebaut und sichtbar und der Abstieg von Schalke, nicht nur der sportliche Abstieg, sondern der gesamte Abstieg ist ja über Jahre hinweg eingeleitet und konsequent durchgeführt worden. Das ist natürlich alles traurig, alles schlimm, aber auf der anderen Seite ist es Sport, es ist Wettkampf, da soll der Bessere gewinnen und die Besseren sind in der und die Allerbesten in der ersten Liga, dann kommen die in der zweiten Liga und wenn es halt dafür nicht reicht bei Schalke, dann ist es halt Pech. Dumm gelaufen, ist halt so. Dieses ganze Traditionsgelaber finde ich totaler Käse. Dann sollen sie mit ihrer Tradition halt besser sein als Leipzig und dann soll Leipzig in der dritten Liga spielen und die in der ersten Liga in der Champions League, schaffen sie aber nicht, also Pech gehabt. Und tatsächlich, ja, die bringen Zuschauer, damit auch Fernsehgelder, somit auch ist das gut für uns, denn das Stadion ist bei uns ja auch voll, die Eintrittskarten sind verkauft und die Fernsehgelder der zweiten Liga profitieren von Schalke, natürlich, das ist alles klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich erinnere mich an dunkle Fußballerzeiten in den 90er Jahren. Sowohl der FC Schalke als auch Borussia Dortmund haben mit einem Finanzgebaren, das unsäglich war, wettbewerbsverzerrend war, am Ende noch die Lizenz bekommen und durften dann als große Ruhrpott-Vereine tolle Momente erleben. Dafür sind andere Mannschaften, hätten sie die Lizenz verloren, wären die ja hochgekommen. Dafür sind andere Mannschaften nicht hochgekommen. Und ganz ehrlich, wenn sie sportlich absteigen, dann haben sie auch verdient. Ich glaube nicht dran, ich hoffe auch nicht drauf, aber mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. 96 soll gewinnen, muss gewinnen, darf gewinnen. Und wenn es am Ende dann die drei Punkte sind, die Schalke fehlen, dann ist das so. Damit könnte ich gut leben.
Gut, dann ist das auch mal ein Statement. Dennoch muss man sich mal die Mannschaft angucken. Die ist ja eigentlich in jedem Mannschaftsteil zumindest mal mit einem Spieler belegt, der mindestens mal Bundesliga-Format hat. Also ich bin schon ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, und frage mich dann
Nimm wirklich... Nimm mir mal einen Torwart. Wir hatten da Bundesliga-Format.
Ah, Ralf Herrmann ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Torwart, würde ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber...
Gerade nicht, ne?
Also, ja, gut, ach, ja. Das... Ja, gar kein Problem. Timo Baumgartl ist ein sehr guter Verteidiger. Das muss man deutlich sagen. Marcin Kaminski
zeigt auch. Woche für Woche.
Das ist doch erstmal, das zeigt er eben nicht. Und jetzt kommen wir doch zum Problem. Wir können auch im Mittelfeld weitermachen. Wir können uns über Paul Seguin unterhalten. Wir können uns über Brian Lassmer unterhalten. Wir können uns auch über Kenan Karaman übrigens unterhalten. Mhm. Was ich aber sagen will, oder Simon Terodde, gut, der war noch nie gut genug für die Bundesliga, so ehrlich müssen wir dann auch sein, zündet jetzt auch nicht mehr in der zweiten Liga. Nein, Dennis, aber was ich sagen will, ist, der Kader an sich deutlich zu, also mindestens mal deutlich zu stark besetzt als 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Das kann man doch ganz ehrlich sagen. Und dann ist die Frage, also das sind ja auch junge, entwicklungsfähige Spieler noch mit dabei. Und da ist meine Frage, wie kann das passieren? Was ist da falsch gelaufen?
Was da genau falsch gelaufen ist, dafür hätte ich das intensiver beobachten müssen. Für die, ich sag mal so, erstmal nochmal ein Satz zu Schalke allgemein. Nächster Spieltag ist mir egal, wir sollen die wegfiedeln. Ich wünsche mir schon, dass die auch in der zweiten Liga bleiben, einfach für die Region und für die Menschen, die Schalke wirklich verrückt lieben. Also das ist schon krass und das muss man, finde ich, einfach auch mal respektieren. Was die Verantwortlichen, die sportlich Verantwortlichen und alle drumherum da mit diesem Verein gemacht haben, das ist echt bitter und traurig, weil die Strukturen geben ja viel, viel mehr her, auch die Jugendarbeit und so weiter und so fort. Egal. Ein Stück weit haben die das Problem, was ja andere Mannschaften, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, ich sage mal sogenannte Traditionsmannschaften, in der zweiten Liga auch hatten, zumindest im ersten Jahr. Wir hatten da auch unser Problem mit. Wir haben die zweite Liga nicht angenommen. Wir haben gedacht, wir können da so weiterspielen, wie wir das in der ersten Liga gemacht haben oder naja, vielleicht ein bisschen erfolgreicher, aber das wird schon so laufen. Und das läuft halt überhaupt nicht. Und es kommt einfach auch keine, das ist das eine. Und das andere ist, es kommt halt überhaupt keine Ruhe in diesen Verein. Ne? Also da ist Trainerwechsel, Spieler funktionieren nicht so. Dann dieses Ganze drumherum, was das Umfeld angeht, das baut natürlich auch einen unheimlichen Druck auf. Der kann positiv sein, aber wenn es gerade mal so läuft, dann kann das Spieler natürlich auch ein Stück weit auch lähmen ist immer falsch, aber na, ihr wisst, was ich meine, ne? Also so ein bisschen einschränken und auf jeden Fall beeinflussen. Und das haben die momentan extrem. Deswegen läuft
also, was mir auffällt, wenn ich da direkt rein darf, wir sind jetzt in der Phase der Saison, wo wir mit 27 gespielten Spielen ja schon noch kein Fazit, aber mal so einen ersten Blick schon mal riskieren können. Und wenn du dir die Tabellensituation anguckst, Schalke hat nur 4 Unentschieden und Eintracht Braunschweig auch nur 3. Alle anderen Mannschaften haben deutlich mehr Unentschieden. Wenn wir die Mannschaften über Schalke nehmen, 7 Unentschieden, Magdeburg, 7 Stunden, Wien-Wiesbaden, so. Und was bedeutet das? Das heißt also, bei nur 9 Siegen, dass die knappen Spiele alle gegen Schalke ausgehen. Und jetzt kann man ja auch das ein oder andere Spiel hatten, die bestimmt auch mal Pech gehabt, das in der Nachspielzeit eigentlich bekommen haben. Aber das ist schon ein Mangel an Qualität, wenn du die knappen Spiele nicht mit einem Remis zu Ende bringen kannst, sondern da eben die Niederlagen sich anhäufen. Das gleiche Problem haben wir ein bisschen oben. Wir haben nur 11 Siege, 10 Remis, während die beiden vor uns, Düsseldorf und Hamburg, die wir ja im Blick haben, 13 Siege haben und eben nur 7 oder 6 Remis. Die haben auch öfter mal verloren als wir, das ist richtig, aber die haben eben die knappen Spiele für sich entschieden. So, und ich glaube, das macht den großen Unterschied aus in der Spitze, das kann sich ja bei uns hoffentlich noch verschieben, aber eben auch in der Tiefe. Und da sehe ich bei Schalke schwarz. Nach Hannover 96 kommt Nürnberg nach auf Schalke und dann Wien-Wiesbaden. Da können sie es ja selber ihren Schopf aus dem Dreck ziehen, aber wir sollten bitte nicht Steigbügelhalter für Schalke 04 werden. Wir haben noch ein bisschen was anderes vor. Und letzter Satz, die Scheiße vom Hinspiel, ne? Da hatten wir die gleiche Ausgangssituation. Schalke am Boden, wir relativ oben fast auf.
Fast noch mehr.
Ne? Ja, hätten mit einem Sieg weiter oben weggaloppieren können. Stimmt. Schalke war komplett am Boden und wir bringen die zurück mit so dummen Aktionen, schenken denen da Ecken und hast du nicht gesehen, das war absolut unreif von unserer Mannschaft und das bitte ich nicht nochmal erleben zu müssen.
Das stimmt, da hast du recht. Wobei, da muss man sagen, ich muss dich einmal kurz korrigieren. Wiesbaden war schon, Elversberg ist das Spiel, was du meintest.
Ja, sorry, alles der gleiche Rotz.
Nein, aber genau, weil ich jetzt darauf nämlich eingehen möchte. Also, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und auch das Hinspiel war kacke. Das Entscheidende da an der Stelle ist aber, es war ein Heimspiel für Schalke 04. Und wenn man sich mal anguckt, was die auswärts jetzt vor allem in der Rückrunde geleistet haben. Wir gehen einmal mal durch. Erstes Rückrundenspiel, 1-4 auf dem Betzenberg. Nun ist natürlich der erste FC Kaiserslautern, hurra, hurra, Pokalfinalist. In der Liga allerdings jetzt läuft es nicht so gut, auch wenn sie bei uns natürlich einen unverdienten Punkt mitgenommen haben, machen wir weiter. Nach dem Heimsieg gegen die Pest verlieren sie dann sehr knapp, also ein gutes Spiel gemacht gegen Holstein Kiel mit 0-1, weil Holstein auch irgendwie das Tor hätte, mehr Tore hätten machen müssen. Dann gewinnen die zu Hause gegen Wiesbaden. Dann fahren die nach Magdeburg, also da, wo wir jetzt letzte Woche waren. Wir gewinnen da 3-0, die verlieren da 3-0. Also ihr merkt das schon, ja? Also ich will es nochmal kurz wiederholen. 1-4 auf dem Betzenberg, 0-1 in Kiel ist okay. Dann kommt dieses 0-3 gegen den ersten FC Magdeburg in Magdeburg. Dann schlagen die zu Hause St. Pauli. Also völlig, völlig atypisch. Aber zu Hause schlagen sie St. Pauli, spielen dann anschließend unentschieden gegen Paderborn ebenfalls zu Hause, um dann aber mit 2-5 bei Hertha BSC unterzugehen in Berlin. Ja, also das muss man sich dann auch mal
aufhören. Ja, wegen der Tennisbälle aber auch, Tobi. Da konnten die gar nichts für.
Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also worauf ich hinaus will, ist, sie haben ihre Punkte jetzt gerade in letzter Zeit gut zu Hause geholt. Und da dann auch Tobi, mal
die haben gerne in 13 Spielen 10-mal auswärts verloren. Die haben 35 Gegentore bekommen. Also jetzt mal ohne Scheiß.
Aber sag ich doch gerade. André, warte mal. Lass mich mal kurz meine Sache rund machen. So, das heißt deswegen also deine Sorge und das Hinspiel war schlecht. Ja, aber es war ein Auswärtsspiel für uns, ein Heimspiel für Schalke. Jetzt ist es ein Heimspiel für uns und ein Auswärtsspiel für Schalke. Was sind wir? Mal abgesehen von dem unsäglichen Spiel gegen den Hamburger SV in der Hinrunde, zu Hause ungeschlagen. Ja, und was ist Schalke? Eigentlich auswärts sieglos. Das ist nicht ganz richtig, aber in der Rückrunde zumindest. Sogar punktlos. Will da heißen, und jetzt bin ich wieder bei euch beiden und jetzt werde ich das als Dritter auch in den Mund nehmen, es kann ja gar nicht anders sein, als dass wir die wegfiedeln. Das darf doch gar nicht anders sein.
Ja, wird auch so kommen.
Wird so kommen, okay, dann haben wir das schon mal gebongt, aber wie werden wir denn jetzt spielen? Also wir durften lesen, Brooks, also Brooklyn Ese, war eigentlich eine Option für die Startelf. Jetzt im Donnerstagstraining ist er leider umgeknickt und musste das Training abbrechen und damit sinken so ein bisschen seine Startelf-Chancen. Wir durften aber auch lesen, Bright Airy MB, mein Lieblingsschienenspieler, also nochmal, ich schätze diesen Spieler sehr, ich halte ihn für einen unglaublich talentierten und jetzt schon sehr starken Innenverteidiger. André hat den mit zu den stärksten Innenverteidigern der zweiten Liga gemacht. Ich halte ihn nur für katastrophalen Außenverteidiger, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Freunde, ich habe Hoffnung. Warum habe ich Hoffnung? Sein guter Kumpel Derek Köhn hat aus Istanbul ein paar Tipps gegeben und Hinweise, sodass wir sagen können, also natürlich wird Bright dann, auch wenn er denn da spielen sollte, auf der linken Außenbahn ein viel besseres Spiel bieten als in den letzten Spielen und sagt auch selber, ich muss mich offensiv noch verbessern. Also gehen wir es mal durch, die Mannschaft. Zieler ist, glaube ich, klar. Also da gibt es keine Diskussion. Und ich glaube auch Seymour Roya, gerade dem fünfte gelbe Karte, kann sowieso nicht. Also Seymour Roya beginnt in dann der Regenpausierer neben Phil Neumann. Also will heißen Neumann und Halzenberg. Halzenberg muss bei Regen nicht trainieren, habe ich gehört.
Für echt?
Eine gute Sache. Ja, also zumindest so. Heute
muss. Ja gut, aber der soll sich auch keinen Schnuppen holen, ne? Also wir brauchen also den. Er muss fit sein.
Absolut. Also ich finde Regen auch irgendwie kacke. Hab's auch immer gehasst.
Und? Das sind er kommt nicht mit dem Hubschrauber zum Training. Das muss man auch sagen. Ich finde, der ist da auf dem Boden geblieben.
Absolut. Für einen Champions-League-Spieler absolut auf dem Boden geblieben. Da bin ich ganz
ordentlich. Ey, ohne so eine Arroganz und Neiddiskussion geht's bei euch nicht, ne? Wie ihr damals den Wunderstürmer sein Gehalt geneidet habt und hier abgegangen seid und jetzt da war der
Heilige
trainieren will.
Also wen meinen wir? Euch. Welchen Wunderstürmer?
Der jetzt genau. Der Pianospieler.
So, der Pianospieler. Ja, aber Tobi, du kannst jetzt deine komische Viererkette aufziehen, wie du willst. Willst du denn
machen wir nicht Viererkette
spielen?
Spielen wir nicht? Ich also möchte, also ich werde mit vier, also ich würde.
Nee. Ich möchte so spielen wie in Magdeburg, nur ja, dass gut, man dem ersetzt.
Und ich würde sagen, dann verlieren wir die Punkte, wenn wir dem aufstellen.
Ja, gut. Und ich würde dem natürlich dann schon ersetzen wollen. Und wie, ganz ja, wie ehrlich, nimmst du dann? Ich würde.
Also nehmen wir mal an, dass das Eze vielleicht nicht 90 Minuten gehen kann, weil er ein bisschen angeschlagen ist am Sprunggelenk. Wie nimmst du denn dann?
Ich würde Eze dann auch eher einwechseln. Ich würde nicht verwarten.
Ja, aber ach so, und Moroya dann links oder was seid ihr? Wahnsinnig geworden.
Was hältst du denn? Was hältst du denn von etwas offensiverer Aufstellung mit Uden?
Ich wusste, dass du Uden sagst, ja. Uden, von dem der Trainer bitter enttäuscht ist, da muss viel mehr kommen, hat er gesagt. Deswegen war er raus aus dem Kader in Magdeburg. Raus aus dem Kader, von der Start.
Wie scheiße muss der Junge eigentlich trainieren, dass man sowas über ihn sagen kann? Die Spiele, die er gemacht hat, waren alle okay.
Da muss mehr kommen. Und von der Startelf auf die Tribüne in die U23. Das ist sein Werdegang. Nein, okay. Dreierkette, Viererkette, wären wir uns nicht einig. Dennis, du hast gesagt, Christiansen spielt sich fest. Ich sag, okay, bin ich bei dir.
Ja, ist okay. Nach dem Spiel... Ja, der bleibt drin, definitiv.
Und André hat gesagt, er möchte so spielen wie in Magdeburg, also bleibt für ihn Christiansen natürlich auch drin. Leopold völlig unstrittig. Ja. Hertha BSC hat ein Auge auf ihn geworfen. Markus Mann natürlich, unser souveräner Sportchef, auch bei André hochgeschätzt. Natürlich, wir wissen es alle, muss er gar nicht wiederholen.
Direkt auch kommentieren, ganz wichtig, direkt kommentieren. Direkt
das, kommentieren, ja, sowas genau. Ist gleich wichtig. Abgegrätscht. Die
sofort den Riegel vorgeschoben mit einer Fabian-Kunze-Grätsche. Also da ist gar nichts drin. So, also Enzo Leopold bleibt auch in der Mannschaft, würde bedeuten, André, ich will mit dir beginnen, wenn du also dann nichts ändern würdest, dann hätten wir tatsächlich wieder einen Harvard Nielsen ebenso in der Startelf, wie dann die beiden Spitzen Tresoldi und Fogi.
Es ist ein Heimspiel, wir müssen gewinnen. Warum spielen wir nicht offensiv gegen eine verunsicherte, sauschlechte Auswärtsmannschaft und gehen offensiv das an? Also okay. Ja, die drei bitte. Und ganz wichtig, Louis Schaub auf der Bank. Alles andere würde bedeuten, dass der Schaub wiederkommt. Das wollen wir nun alle nicht.
Okay, Dennis, bist du dann bei dem Mittelfeld auch bei André und beim Sturm? Ich würde es fast mitgehen. Ich würde halt nur Viererkette machen.
Ja, ich sehe keinen großen Grund, was zu ändern, außer der Tatsache, dass man Vogelsammer auch immer gut von der Bank bringen kann.
Das dachte ich auch, du.
Aber willst du auf der anderen Seite...
Also das würde ja bedeuten, entweder nimmst du Sebi doch wieder rein oder lässt Nielsen vorne oder Teuchert, kann der mehr als 30 Minuten, 30 Konter jetzt letzte Woche. Das müssen wir sagen. Hat in der letzten
Fitness-Thema ist das doch nicht.
In der Nachspielzeit konnte er noch sprinten, habt ihr gesehen.
Aber ist ja auch erst später reingekommen.
Ja, mit 30 Minuten hatte er drin. Bitte.
Ja, ich meine, das Einzige, was man machen könnte, wäre Nielsen nach vorne ziehen und dann stellst du halt wen anders auf die 10. Nee, ja. So,
ich finde Fogis Flanken wichtig. Also der hat ja wirklich gute Reingaben gehabt, der Marco, müssen wir uns ehrlich sagen. Ja. Also, okay, also dann gucken wir mal. Gut, André,
wir brauchen auch einen gewissen Rhythmus. Das muss so sein.
Gucken wir.
Die einzige
André, wie geht's aus? Ist
hinten links.
Nee, wir diskutieren nicht weiter. André, wie geht's aus?
Ja, ihr habt mich bis jetzt ja nicht so richtig überzeugt, wie ich das jetzt hier einzuordnen habe, das Magdeburg-Spiel. Ich bin ja wieder mit einer Enttäuschung. Ich fühle ja schon wieder so eine Enttäuschung, jetzt wo so langsam bei mir auch schon wieder Euphorie
einsetzt. Wegfiedeln war dein Wort.
Aber ganz ehrlich, du musst 2-0 gewinnen, Punkt, aus. Okay, aus hinaus 2-0 gewinnen, vielleicht auch 3-1, aber 2-0 wird's.
Okay, also wir fiedeln sie 2-0 weg. Dennis, wie fiedeln wir denn Schalke aus deiner Sicht weg?
4-2. Kenan Karaman wird auf jeden Fall ein Tor gegen uns machen, befürchte ich.
Ich gönn's ihm, solange wir gewinnen. Ist okay. Kenan Karaman macht ein Tor, 4-2.
Ich möchte an der Stelle deutlich machen, dass Tobi gesagt hat, dass Kenan Karaman Bundesliga-Potenzial hat. Hat er vorhin gesagt.
Habe ich gesagt. Stehe ich zu.
Irre. Komplett irre, der Typ.
Stehe ich zu.
Komplett irre.
Stehe ich so. So, aber ich muss auch noch tippen. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer.
5-0.
Nee, das kann ich nicht wieder bringen, weil dann geht's wirklich in die Hose. Nee, wobei, das ist ja alles völliger Unsinn, als hätte ich da Einfluss drauf. Komm, Männer. Weißt du, 4-2 ist nicht wegfiedeln, ja? Und 2-0 ist auch nicht wegfiedeln. Ich sage 1-0. So, da haben wir es. 1-0 geht das Spiel aus Hannover 96 gegen Schalke 04. Wir fiedeln sie also mal so richtig weg und das drumherum besprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Liebe HörerInnen, liebe Zuhörende und alle da draußen, die uns wohlgesonnen sind. Ich freue mich, dass ihr zurück seid und wir zurück sind, vor allem, dass ihr noch da seid, das wollte ich sagen, zu unserem letzten Teil Vorwärts nach Weit im 96-Podcast bei meinsportpodcast.de vor dem Heimspiel gegen Schalke 04. André, du hast es im ersten Teil schon ein bisschen aufgemacht und beziehungsweise, das warst du, Dennis, du hast über die Amateure gesprochen. Über die U23.
Nee, war André.
Ja, doch, André.
André war es. Die Lorbeeren gebe ich ihm gerne.
Ja, André, du hast damit angefangen. Und dann wirklich, ich erinnere mich, ich darf es sagen. Ostersonntag, ich sehe die Aufstellung, ich sehe den Kader. Und ich bin ein bisschen sauer. Wir haben ja auch in der Sendung vor dem Spiel darüber gesprochen, hier, wenn die nicht spielen, hier Eze und so Gindorf und Uden, dann, also Uden haben wir eigentlich eher in der Startelf gesehen. Dann sollen die auch bitte nicht mitfahren, damit sie bei den Amas spielen können. Also dementsprechend war ich ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Auch über die Einwechslung. Super natürlich, dass Brooklyn wieder zurück ist. Schön, dass Lars wieder Minuten bekommen hat, 2 Stück. Ja, ein bisschen mehr waren es wegen Nachspielzeit. Und dann aber abends gibt es die Meldung, 96 schickt 5 Spieler zur Verstärkung der U23. Wettbewerbsverzerrung habe ich gelesen. André wird uns gleich erklären, was die wirkliche Wettbewerbsverzerrung da in der Situation gewesen ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, gucken wir uns doch mal an, wer jetzt runtergeschickt wurde. Lars Gindorf, Kapitän der U23, ich will das mal ganz kurz sagen, mit 21 Toren immer noch Torschützenbester in der Regionalliga Nord. Wie sehr das Wettbewerbsverzerrung ist, mag mal jeder selber beurteilen. Kolja Uden im Sommer gekommen, von Altlinike aus der Regionalliga Ost zu uns gekommen, auch für die Regionalliga, dann überzeugt, zu den Profis hochgezogen. Na, weiß ich nicht. Mo Damar, Bundesliga U19-Spieler bei Hoffenheim, genauso auch in der Regionalliga-Mannschaft von Hoffenheim gespielt. Liebe Grüße übrigens an Alexander Kiene. Glückwunsch zur Entdeckung von Dennis Undaff im Kicker, heute auch im Video zu sehen. Weil, warum? Hoffenheim ist Ligakonkurrent vom Hessen Kassel. Also, da auch in der Regionalliga gespielt. Fehlt mir so ein bisschen, und dann Yannick Lührs, bei den Profis jetzt auch nicht unbedingt die Leistungsträger. Der Einzige, wo ich sagen würde, das ist dann tatsächlich jemand, der eigentlich ein reiner Profi ist, das ist Leo Weinkauf. Übrigens der Schwächste von den ganzen genannten in der Partie. Ja, also André, es war zu lesen von Wettbewerbsverzerrung, auch hinterher habe ich böse Kommentare gelesen, sogar von Redakteuren von seriösen Zeitungen, die sollen sich mal lieber ein bisschen besser im Griff haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da von unserer Seite keine große Verzerrung sehen, weil das wirklich Spieler sind, die entweder sich in der Saison entwickelt haben in die U23 oder es in der Saison nicht geschafft haben, von anderen Vereinen ausgeliehen, sich bei den Profis durchzusetzen. Oder wie siehst du das?
Ich verstehe das Wort Wettbewerbsverzerrung, weil ich ja so ein alter Sack bin, sowieso ein bisschen anders. Für mich ist das ja ein bewusstes Betrügen, Schummeln oder sonst irgendwas, also gegen die Regeln spielen. So quasi wie die Patriots beim Football, da irgendwelche Footballs nicht richtig aufpumpen oder sowas. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Das ist ja bei 96 gleich der Fall. Die haben gegen keine einzige Regel, gegen keine einzige Statute oder sonst irgendwas verstoßen. Das ist alles regelkonform. Dementsprechend ist das erstmal völlig in Ordnung. Dann könnte man Wettbewerbsverzerrung ja meinen im Sinne von, ja, guck mal, jetzt das wichtige Spiel, da kommen die alle und sonst spielen ja die da nie.
Stimmt,
hast
ja
du gerade eben das Fass aufgemacht. Genau, dass das totaler Quatsch ist. Wenn man sich die Gesamtsituation wirklich mal anguckt, das Einzige, wo ich persönlich sagen würde, da ist eine Wettbewerbsverzerrung, kann vielleicht keiner was dafür, ist die Anzahl der Spiele von Phoenix Lübeck.
Ja.
Die haben 3 Spiele weniger zu einem späten Zeitpunkt der Saison. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Wettbewerbsverzerrung. In welche Richtung weiß ich gar nicht. Ich will nicht sagen, das ist Vorteil oder Nachteil. Aber das ist einfach unschön, dass man nicht auf Augenhöhe ist. Klar fällt man ein Spiel aus oder kann nicht bestritten werden, gerade auch in der Liga bei dem Wetter. Aber 3 Spiele.
Und wir das haben waren ja mehr. Die hatten ja 5. Ja. Die waren ja 5 hinten. Die haben ja 2. Wir waren ja schon ein zweites Nachholspiel.
Ja, aber die haben ja schon wieder aufgeholt. Aber jetzt, vor diesem Spiel, meine ich, waren es, glaube ich, 3. 4. Und das im April, das finde ich
in 4 sein.
Sogar. Okay, sorry. Nee,
kann nicht sein. Kann nicht sein, wir haben ja auch gespielt. Gar nicht.
Ja. Bleiben wir bei
dir. Es sind 3 und, genau, also, okay, wir haben es verstanden. Also, genau, die Tabellenkonstellation, die Spieltagssituation geschuldet, dass halt dann doch in den Ligen unter dritter Liga, obwohl liebe Grüße nach Saarbrücken, dann öfter mal ein Spiel ausfällt, weil die Plätze unbespielbar sind. In Ordnung, also aber jetzt nach dem Spiel müssen wir sagen, 96-2 mit 11 Punkten Vorsprung vor Phoenix Lübeck, die 3 Spiele weniger haben, bedeutet, selbst wenn sie jedes Nachholspiel gewinnen würden, wären sie jetzt, wenn sie beide gleich viele Spiele hätten, zum jetzigen Stand, immer noch 2 Punkte hinter der U23. Die U23 hat es also selbst in der Hand, Dennis. Und wir durften schon lesen, dass 96 der Erfolg der U23 wichtig ist und dass man auch weiterhin mit Profi-Unterstützung bis zum Ende der Saison rechnen können wird. Ich persönlich freue mich darüber.
Kunze!
Wow. Okay. Ja, wer freut sich da nicht drüber, ganz ehrlich? Und wie geil wäre das, wenn wir tatsächlich es schaffen, dass wir 4 Relegationsspiele haben in Hannover?
Oha, ja.
Oder?
Ist was
und,
dran.
Die U23 ist auch unser Aushängeschild nach außen. Und desto besser die abschneiden, desto besser die spielen, desto weiter oben die spielen,
ja,
desto mehr Argumente haben wir auch, um weiter junge Spieler zu uns zu holen, zu entwickeln, vielleicht irgendwie hochzubringen in der ersten Liga oder dann auch wieder zu verkaufen und so weiter. Also das muss ja unser Weg sein und insofern ist das mega, mega wichtig und wir sollten alles dafür tun, 96 sollte alles dafür tun, was geht, um diese Mannschaft zu unterstützen.
Absolut. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich würde es jetzt schwierig finden, wenn plötzlich ich sag mal, wirklich hier Stammspieler, was nicht geht. Es gibt eine Festspielregel, wer 4 Spiele im Profikader in Folge gespielt hat, kann nicht zu U23 geschickt werden. Also es gibt ja sogar schon Grenzen, wo man sagen kann, man kann nicht einfach jeden X-Beliebigen dahin schicken. An der Stelle 2 Dinge. Nicht nur ein öffentlich-rechtlicher Radiosender hat am 4. April Geburtstag und wird 30, sondern es gibt auch jemanden, der ist 20 Jahre vorher geboren, also 1974 am 4. April und wird heute 50. Und wie der Zufall es so will, ist er gerade Trainer von der U23 von Hannover 96. Natürlich rede ich von Daniel Stendel, Trainerlegende in England und auch bei Hannover 96. Ist 50 geworden heute.
Und dann schon ambitioniert.
André, lass das bitte. Also die herzlichsten Glückwünsche.
50 schon ambitionslos.
Die herzlichsten Glückwünsche an Daniel Stendel und natürlich weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Es ist großartig aus meiner Sicht, was da in der U23 passiert ist. Und das trägt vor allem auch seine Handschrift, sicher nicht nur, aber vor allem auch sein Spielstil, der sicherlich sehr offensiv geprägt ist. Also es kann auch mal 5-4 ausgehen anstelle von 1-0. Auch in Lübeck war es ja dann am Ende 3-2. Aber trotzdem hat er anscheinend jetzt die Jungs beisammen, mit denen das funktioniert. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, Daniel Stendel, mach bitte weiter so.
Absolut. Ich möchte noch mal kurz ergänzen, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde, man kann das gar nicht hoch genug schätzen, was er da macht, weil dem wird ja quasi seit der gesamten Saison seine immer die besten Leute werden rausgepickt. Er muss
das ist es,
ständig genau. neue Leute einbauen.
Das ist es.
Und er hat trotzdem Erfolg.
Richtig.
Weil die Jungs mit auf ihn hören, weil die Jungs einfach das annehmen, was er macht und weil er einfach ein mega guter Trainer ist und genau der
richtige. Ja, Tobi hat gesagt, ihm werden die Leute gegeben, das ist ja gar nicht so.
Also genau, ja, danke.
Mal angucken.
Ja. Ich habe darauf gewartet.
Ja, Daniel Stendel hatte bei seinem ersten Stint, wo er dann auch zu den Profis kam, sehr gute junge Spieler sofort integriert, hat eine Aufbruchsstimmung hervorgerufen. Die haben übrigens auch in der zweiten Liga funktioniert, Breitenreiter hinher, wollen wir ihn nochmal diskutieren. So, das hat damals schon geklappt. Dann ist er weggegangen, da erinnert euch mal bitte, da kam nichts mehr von unten nach, gar nichts mehr. Wir haben auf einmal irgendwelche Spieler nach Bielefeld verkauft oder verliehen. Ja,
du machst aber gerade ein anderes Blatt auf, als Dennis angefangen hat. Ich fand
und
Dennis
und jetzt ist er wieder gut. Da.
Aber so kennen und lieben wir ihn doch, oder?
Ja, ja. Nein, Moment, lass mich doch mal.
So, als würde er unterstützen wollen, ja?
So. Ja, jetzt ist er wieder da und findet auf einmal wieder irgendwelche Perlen, die wir sofort von der Qualität her in die erste Mannschaft einbauen konnten.
Okay, jetzt
also entschuldigt mal bitte. Daniel Stendel, was zumindest die Entwicklung junger Spieler angeht, ist offensichtlich einer der ganz Großen im deutschen Profifußball.
Okay.
Und das muss man mal klipp und klar sagen. Und mein Witz mit ambitionslos, ich glaube tatsächlich auch, hatten wir aber schon mal diskutiert, müssen wir nicht ausführen, ich glaube auch, wenn man so jemanden hat, hat man zumindest einen in der Hinterhand und ob er schlechtere Ergebnisse als Leitl abliefern würde, wage ich zu bezweifeln.
Okay, wir haben auch in der letzten Saison ja sogar ihn gefordert. Ich erinnere mich noch gut daran. Aber genau, Dennis, was du sagen wolltest und André jetzt nicht vollendet hat, ist es nämlich, ich habe davon gesprochen, Wettbewerbsverzerrung, da kommen Profis in den Kader. Aber in Wahrheit ist es nämlich so, wie du sagst, Dennis, dem sind eigentlich die stärksten Spieler und so krass war das tatsächlich noch nie. Das müssen wir sagen. Wir hatten schon immer mal, dass man mal einen aus der U23 so als Tourist, sage ich mal, mitgenommen hat und dann durfte er mal 1-2 Spiele machen und dann war er wieder weg. Was aber diese Saison passiert ist, dass wirklich auch fest eingeplante Spieler hochgezogen und überhaupt nicht so, wieder auch Nicolo Tresoldi im Übrigen könnten sogar noch U19 Bundesliga spielen, aber auch U23, also wir müssen ganz klar sagen, da sind wirklich, also fest eingeplante Leute sind ihm weggenommen worden, haben die Profis verstärkt. Und dass die natürlich dann jetzt partiell wieder zurückkommen, finde ich nur legitim, weil das war der Teil seines Kaders, der ihm dann auch über weite Strecken der Saison gefehlt hat. Und trotz dessen, Dennis, du hast es gesagt, und deswegen nicht hoch genug einzuschätzen, so erfolgreich, dass man in den letzten 13 Spielen 12 Mal nicht verloren hat. Das darf man bitte alles nicht vergessen. Und noch was Schönes, übrigens süß, wie 96 das gemacht hat. Es geht darum, wer hat die meisten Tore in den Top 4 Ligen Deutschlands geschossen. Da ist auf Platz 1 Bayern München, okay. Die haben 78 Tore in 27 Spielen. Auf Platz 2 der ersten 4 Ligen ist die U23 von Hannover 96 mit 71 Toren in 27 Spielen, dicht gefolgt vom kommenden deutschen Meisterpokalsieger und Europa-League-Sieger, nämlich Bayern 04 Leverkusen, die dann 68 Tore in 27 Spielen geschossen haben. Und damit jagt Hannover 96 Inter Mailand. Inter Mailand, Tabellenführer der Serie A in Italien, gerade in 30 Spielen 73 Tore geschossen. Das heißt, 96s Zweite müsste nur in 3 Spielen 2 Tore schießen. Das ist ja ein Witz. Also im Schnitt sind sie eh schon höher. Also man kann sagen, die U23 von Hannover 96 ist mit das offensivstärkste Team Europas. So.
Gut, zack. Ne, kann auch André nichts mehr zu sagen.
Ist auch André sprachlos. So, eine Sache muss ich noch erwähnen, ihr Lieben. Am Samstag, das ist der 6. April, könnt ihr, wenn ihr Mitglied von Hannover 96 seid, euch einfinden bitte an der Stammestraße im Vereinssportzentrum, wenn ihr das schöne Retro-Trikot, das 1992er-Trikot, das Trikot des damals amtierenden Pokalsiegers, wir sind damit im Europapokal angetreten, weit gekommen in der ersten Runde gegen Werder Bremen und haben da eine, miserable Saison gespielt unter Eberhard Vogel, sei es drum, ist Trikot auch leider im Design, hatten irgendwie 20 andere Clubs auch noch, ist egal, das ist das Retro-Trikot aus Saison 92, 93, sogar besser als das damalige Fan-Trikot, weil es diesmal auch das Original-Design hat und das Fan-Trikot 92, darf berichten, ich hatte es ja selber, Dennis hat es auch, weiß ich, wahrlich mit schlechtem Flock. Gut, egal. Es ist schön flauschig übrigens. Viel Filz im Flock. Nicht dieses Plastik, was wir jetzt so kennen. Also richtig das Retro-Feeling, dass du fasst da noch was an, was dann aber auch bedeutet, dass die Schrift irgendwann so fusselig ist. Aber ist egal. Also holt euch das Trikot 54,96 €. Bringt es bar und passend mit, wenn ihr das Trikot vorbestellen wollt. Könnt ihr selber nicht, könnt ihr gerne einem Freund, einem Verwandten eure Mitgliedskarte geben und das Geld. Seid ihr nicht aus Hannover, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr das Trikot dann per E-Mail vorbestellen könnt, ihr Lieben.
Tobi@vnw.de.
Nein, nicht dort, sondern du kannst es bitte bestellen und an die E-Mail-Adresse schickst du eine Mail, fanabteilung@hannover1896.de und im Betreff bitte angeben Exil Retro Trikot und die Mitgliedsnummer. So, dann haben wir das auch noch erwähnt. Ich würde sagen, also wir gehen alle vom fulminanten Sieg aus.
Gib nochmal den Hinweis, dass man bitte am Wochenende zu dem Heimspiel deutlich eher kommen soll, weil wegen Voll- und Eingänge schlimm.
Genau, also ausverkauftes Spiel, ihr kennt das, unsere Ordner. Ja, sage ich lieber nicht zu. Also 96 ist nicht gut im Einlass, das wissen wir alle. Also kommt gerne rechtzeitig und reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, ist meine Bitte. Das Frühlingsfest ist nämlich auch in der Stadt. Das heißt, auf dem Schützenplatz parken ist Essig. So, meine Lieben, dann kommt gut zum Stadion, kommt gut wieder nach Hause, schreit unsere Jungs zum Sieg im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir daraus machen, wenn Teil 2 der Crunchtime auch noch funktioniert. Aber das sehen wir dann. Also denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 € im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.